Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Natürlich fällt es mir schwer, nach so einem Lied hier eine Predigt zu halten. Gut. Mein Predigttext steht heute im Markus 10 und ich glaube, der wird auch eingeblendet. Genau. Das Thema meiner Predigt ist heute: Welches Verhältnis hat Jesus zur Macht und zur Machtausübung? Ich denke, das kommt in diesem Bibeltext gut rüber. Und ich lese ihn einfach nochmal vor, auch wenn ihr mitlesen könnt. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Da sagten sie zu ihm: Lass in deinem Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habt nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Wie gesagt, das Thema ist heute Jesus und sein Verhältnis zur Macht oder Machtausübung. Und natürlich am Anfang stelle ich klar, das, was ich jetzt hier auslege, das ist das, was mir bewusst wurde. Ich beanspruche nicht irgendeine Deutungshoheit oder sowas. Ich will einfach nur das weitergeben, was mir klar geworden ist. Also, Situation ist folgende, wir können uns das gut vorstellen. Johannes und Jakobus kommen mit der Bitte zu Jesus. Warum sie die Bitte haben, das sagt der Text nicht. Darüber können wir nur spekulieren. Und ich beteilige mich mal an der Spekulation. Vielleicht sind sie von der Machtfülle, die von Jesus ausgeht, so beeindruckt, dass sie an dieser Macht teilhaben wollen. Oder Jesus fasziniert sie so sehr, dass sie für immer an seiner Seite sein wollen. Oder von der Herrlichkeit, die Jesus ausstrahlt, wollen sie auch etwas davon haben. Auf jeden Fall, sie wollen mit Jesus mitregieren. Ich glaube, dass viele Menschen zumindest heimlich diesen Wunsch auch haben. Endlich habe ich einmal etwas zu sagen. Endlich werde ich von den Menschen ernst und wahrgenommen. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, in der großen Politik mitmischen zu dürfen, weil er meint, er könne es besser? Die Antwort, die Jesus gibt, ist für mich völlig verblüffend. Jesus sagt nicht, das geht schon klar oder das könnt ihr euch abschminken, sondern er geht sehr eigenwillig mit dieser ungeheuerlichen Bitte um und nimmt Jakobus und Johannes ernst. Er wendet sich ihnen zu, obwohl ihre Bitte schon ziemlich maßlos ist. Also stellt euch vor, jemand in unserer Mitte betet: Herr, ich will später mit dir mitregieren. Also mir kam das ziemlich befremdlich vor und ich glaube, es würde nicht nur mir so gehen. Aber Jesus belehrt Jakobus und Johannes nicht von oben herab, nach dem Motto: Wie könnt ihr nur? Er hält ihnen den Spiegel vor und sagt: Ihr habt keine Ahnung, was diese Bitte für Konsequenzen mit sich bringt. Und selbst wenn ihr diesen Machtverzicht, den ich in meiner Hingabe am Kreuz lebe, in gleicher Weise aushalten könnt, kann ich euch nichts versprechen. Das liegt nicht in meiner Verfügungsgewalt. Jesus, der von sich sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, weiß, auch er hat Grenzen. Er gibt öffentlich zu, dass es Dinge gibt, über die er nicht verfügen kann. Auch er, der Messias, der Gesandte und Gesalbte Gottes, unterliegt einer gewissen Machtbeschränkung. Und wie Jesus damit umgeht, bewundere ich unglaublich. Er sagt es einfach so. Was habe ich oft für Schwierigkeiten, meine Begrenzungen zu respektieren? Er gibt es einfach so zu. Ich glaube, diese Aussage Jesu sagt sehr viel über sein Verhältnis zur Macht aus. Er respektiert, dass er nicht über alles verfügen kann. Jesus ist natürlich auch davon überzeugt, dass diese Frage nach der Macht alle seine Jünger angeht. Er hätte ja auch anders handeln können. Er hätte sagen können, die Frage nach der Macht habe ich mit den beiden, die mich gefragt haben, geklärt, mich zu ihrer Zufriedenheit. Damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Nein, er ruft alle seine Vertrauten zu sich, um auch sie in dieser Frage zu belehren. Jetzt gibt er eine Lehrstunde für alle seine Jünger, seine Nachfolger. Jesus nimmt diese Anfrage zum Anlass, um seine Jünger zum Umgang mit Macht zu unterrichten. Genau. Denn im Vers 42 heißt es, da rief Jesus sie zu sich und sagte, meine Überzeugung ist, Jesus belehrt hier alle seine Jünger, somit ist auch für alle seine Nachfolger hochrelevant. Ich glaube sogar von höchster Wichtigkeit, weil die Frage nach Macht und nach Machtmissbrauch in den Gemeinden so alt ist, wie es Gemeinde Jesu gibt. Paulus schreibt im 2. Korinther 11, ihr ertragt es, wenn euch jemand knechtet, wenn euch jemand ausnutzt, wenn euch jemand versklavt, wenn jemand anmaßend auftritt, wenn euch jemand ins Gesicht schlägt. Das zeigt, Machtmissbrauch in der Gemeinde ist ein altes Problem. Nach meiner Einschätzung hat die Kirche und die Gemeinden diese Lehrstunde, die Jesus hier seinen Jüngern erteilt, selten wirklich beherzigt. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so. Die Kirchengeschichte ist voll von Machtmissbrauch im Großen wie im Kleinen. Zu allen Zeiten, nicht nur während der Kreuzzüge, gab es Machtmenschen, die die Strukturen in Kirche und Gemeinde ausgenutzt haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Und diese Gefahr, seine Macht auszunutzen, ist riesengroß. An Petrus sehen wir sehr deutlich, wie schnell das geht. In einem Moment lobt ihn Jesus noch, weil er eine tiefe Wahrheit ausspricht und Jesus als den Messias bezeugt. Und im nächsten Moment sagt Jesus, weiche von mir, Satan, weil Petrus nur seine eigenen Interessen im Auge hat. Also der Schritt, seine Begabung zum Wohl anderer einzusetzen und diese Gaben zu missbrauchen und andere zu manipulieren, ist nur ein ganz kleiner Schritt. Dazu gehört nicht viel. Ich möchte mich nun der Lehrstunde Jesu zuwenden, so wie ich sie verstehe. Jesus sagt, die Mächtigen unterjochen ihre Völker und missbrauchen ihre Machtbefugnisse ständig. Jesus hat ganz klar erkannt, ein Übel in dieser Welt ist der ständige Machtmissbrauch der Mächtigen. Würden die Mächtigen ihre Macht zum Wohle ihrer Völker einsetzen, dann wäre ein Grundübel in dieser Welt ausgemerzt. Aber mit dieser Aussage erkennt er auch an, dass es in der Welt immer ein Machtgefälle gibt. Es gibt immer Mächtige und Ohnmächtige, welche die viel Macht haben und welche wenig oder gar keine Macht haben. Und Jesus stellt dieses ungleiche Machtverhältnis nicht in Frage. Er sagt nur, aber bei euch soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll aller Diener sein und wer der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Was hat mir die diese Aussage heute zu sagen. Jesus will nach meiner Auffassung nicht, dass wir uns vor dem anderen klein machen, vor ihm kuschen und unser Selbstwertgefühl selbst zerstören. Ich glaube nicht, dass das Jesus gemeint hat. Ich glaube, so wie er am Anfang Jakobus und Johannes den Spiegel vorgehalten hat, so hält er jetzt allen seinen Jüngern den Spiegel vor. Ich würde es so ausdrücken: Wenn du glaubst, dass du etwas Wichtiges bist oder etwas Wichtiges zu sagen hast, dann erheb dich nicht über den anderen und glaub nicht, du bist der Einzige, der Recht hat, sondern ordne deine Meinung und Sichtweise in die der anderen mit ein. So, im gemeinsamen Disput, wo jeder zu seiner Meinung stehen kann, ohne dafür diskriminiert zu werden, kann wahre Gemeinschaft entstehen. Wenn immer nur einige das Sagen haben und die anderen kuschen, kann es keine Gemeinschaft im Sinne Jesu geben. Auf einen anderen Umstand weist Jesus auch hin. Ich sagte es schon, es gibt immer ein Machtgefälle, auch in unseren Gemeinden. Es gibt auch ein natürliches Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern. Aufgrund der vielen offengelegten Missbrauchsfällen in den Kirchen gibt es jetzt im Gemeindejugendwerk die Aktion Sichere Gemeinde. In diesen Schulungen wird bewusst darauf hingewiesen, wie man mit diesem Machtgefälle gut umgehen kann. Meine Aufzeichnung von dieser Schulung möchte ich am Schluss präsentieren. Genau, ich hatte eine Präsentation. Genau. Das Thema unter dieser Präsentation ist religiöse oder geistige Gewalt. Was ist religiöse Gewalt und wie kann sie entstehen? In dieser Präsentation werden einige Punkte genannt, die auf der einen Seite religiöse Gewalt erzeugen können und in der Folge sogar selber religiöse Gewalt werden können. Also ein Punkt ist herausgehobene Leitungspersonen mit Deutungshoheit. Also was die und die und die Person sagt, das ist immer richtig. Das führt dazu, dass dieses Machtgefälle anerkannt wird. Also so wie Sie die Bibel auslegen, ist es die Wahrheit. Wer die eigene Bibelauslegung als Wahrheit verkauft und präsentiert, begeht immer geistlichen und religiösen Missbrauch. Ein zweiter Punkt ist, das Verhältnis zu Gott wird auf das Verhältnis zur Gemeindeleitung übertragen. Also die Gemeindeleitung ist die, die immer das Sagen haben, weil sie von Gott eingesetzt sind und wir haben uns immer zu fügen. Das Thema Autorität und Unterordnung wird immer wieder hervorgeholt, wird immer wieder neu betont. Es gibt strenge Verhaltensnormen und eine hohe Leistungsfrömmigkeit. Gerade in Freikirchen habe ich das oft festgestellt, dass die Leistungsfrömmigkeit sehr oft präsent ist. Dass immer gefragt wird, was machst du und was tust du? Das nächste, enge soziale Bindung unter den Gemeindemitgliedern. Dadurch entsteht eine hohe soziale Kontrolle. Also wer sich gut kennt, der kontrolliert auch gerne den anderen, ohne ihm die Freiheit zu geben, auch Dinge mal anders zu sehen und anders zu machen, wie ich mir das denke. Das nächste ist, es gibt einen starken Unterschied zwischen drinnen und draußen. Also die, die in der Gemeinde sind, das sind die Guten, und die anderen, das sind nicht die Guten. Dieses Gefälle ist sehr, also empfinde ich als sehr, als wirklich religiöse Gewalt. Es gibt keinen guten Umgang mit Kritik. Also Kritik wird immer als was Zerstörerisches angesehen, anstatt auch mal sich selber zu hinterfragen und zu gucken, ist denn meine Position wirklich richtig? Der nächste Punkt ist, komplexe Sachverhalte werden auf einfache Lösungen heruntergebrochen. Ich möchte es mal verdeutlichen. Jemand hat aufgrund von verschiedenen traumatischen Erlebnissen schwere psychische Störungen und ihm wird immer gesagt, wenn du nur richtig beten würdest, dann wärst du schon längst gesund. Also es gibt keine ernsthafte Beschäftigung mit den Ursachen des Problems, sondern es gibt eine Pauschallösung, die angeblich immer richtig ist. Aber leider ist diese Pauschallösung auch immer richtig falsch. Noch ein Punkt, den ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, den ich auch in Gemeinden festgestellt habe. Ich kenne auch Menschen, die ständig ihre Opferrolle allen präsentieren und so hoffen, dass man auf sie Rücksicht nimmt und dass andere in ihrem Sinne handeln. Also dass man andere manipuliert damit, dass man sich immer als Opfer darstellt. Ich halte das auch eine Form von Machtmissbrauch. Warum habe ich heute dieses Thema gewählt? Ich wollte einfach für dieses Thema sensibilisieren. Ich wollte uns hinterfragen, auch mich, und spiegeln, was tue ich, warum? Und wie kann ich im Sinn Jesu mit Menschen umgehen, die mir unterlegen sind oder von mir abhängig sind? Ich danke euch, dass ihr so geduldig zugehört habt.